glaube, man braucht diese Visionen und diese positiven Narrative, um selbst irgendwie tätig zu werden. Also um nicht in einer Schockstarre festzuhängen, in der man denkt, dass ja Technologie irgendwie ohnehin was ist, was nur von anderen bestimmt ist und worauf man selbst keinen Einfluss hat.
Wie können wir den digitalen Wandel mitgestalten? Was brauchen Bürgerinnen und Bürger, damit sie dabei mündig handeln können? Und mit welchen netzpolitischen Themen oder Fragen sollte sich die politische Bildung beschäftigen? Mein Name ist Lea Schrenk und über diese Fragen habe ich mit Julia Kläuber gesprochen. Sie ist Gründerin und Direktorin des Superlab und sie forscht und berät Institutionen, Vereine und Unternehmen zu neuen Technologien und zu Gendergerechtigkeit in der Tech-Branche. Außerdem setzt sie sich für offene Daten ein, für Transparenz und für eine digitale Zivilgesellschaft und sie fordert den Aufbau von einem digitalen Ökosystem, das sich am Gemeinwohl orientiert. Hallo Frau Kläuber und schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich.
Frau Kläuber, Sie setzen sich für eine aktive digitale Zivilgesellschaft ein. Warum braucht es die Ihrer Meinung nach?
Zivilgesellschaft ist ja für Demokratie grundsätzlich sehr wichtig, die nochmal so als weiteren Pol, weiteren Stakeholder zu haben. Und im digitalen Bereich gibt es da mehrere Funktionen. Zum einen als Watchdog, also als sogenannter Aufpasser, jemand, der Missstände ankreidet, der Nachforschungen anstellt. Da gab es jetzt auch spannende Fälle in nicht allzu ferner Vergangenheit, die Corona-Apps zum Beispiel, dass der dezentrale Approach nachverfolgt wurde, ist eben auch darauf zurückzuführen, dass Zivilgesellschaft sich da engagiert hat, sprich der datenschutzfreundlichere Ansatz gewählt wurde. Oder das Bundesverfassungsgericht hat die Auslandsüberwachung durch den BND als verfassungswidrig erklärt beispielsweise. Das geht auch auf eine zivilgesellschaftliche Organisation zurück, die da geklagt hat. Also Watchdog, Aufpasser nur eines, aber zum anderen auch marginalisierte Gruppen vertreten. Also wie wirken sich Technologien auf bestimmte Gruppen aus? Wenn man sich den digitalen Bereich ansieht, kann man da zum Beispiel über Barrierefreiheit sprechen. Natürlich ist da vieles gesetzlich verankert, aber oft geht es auch auf die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen zurück. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Zivilgesellschaft oder digitale Zivilgesellschaft stellt manchmal auch Infrastruktur zur Verfügung, entwickelt digitale Tools. Da haben wir jetzt auch im Zuge von Corona gesehen, dass zum Beispiel Freifunk, ein gemeinnütziger Verein, Schulen dabei hilft, ja, digital unabhängig oder überhaupt digital agieren zu können, indem sie zum Beispiel Big Blue Button aufgesetzt haben, über das man Videokonferenzen durchführen kann, datenschutzfreundlich, oder auch Trainings und Weiterbildungen zur Technikkompetenz anbieten. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, den digitale Zivilgesellschaft da mitbringt und einbringt.
Und wenn wir uns jetzt die ganz persönliche Ebene angucken, also die digitale Zivilgesellschaft, das ist ja ein großes Wort und fordert uns ja theoretisch alle auf, daran mitzuwirken. Was ich mich da noch frage, ist, müssen wir uns denn alle einbringen? Also warum reicht es aus Ihrer Sicht zum Beispiel nicht, dass ich jetzt einfach nur Nutzerin von Tools bin? Warum soll ich mich auch in die zivilgesellschaftliche Seite einbringen?
Ich meine, dieses, es müssen sich jetzt alle einbringen, ist vielleicht auch ein bisschen vermessen so zu fordern, weil es natürlich auch eine Frage von zeitlichen Ressourcen ist, inwieweit kann man sich einbringen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, unterschiedliche, niedrigschwellige Möglichkeiten Menschen sich anzubieten, sich einzubringen. Sprich, man kann anfangen, sich zu informieren, man kann Informationen teilen, man kann spenden, man kann sich natürlich ehrenamtlich einbringen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Formen und man kann auch einfach digitale Tools nutzen, die datenschutzfreundlich sind. Browser, die darauf ausgelegt sind, einfach das Bestmögliche für die Nutzer zu wollen und dann nicht möglichst viele Daten abzugreifen. Also ich denke, es gibt da unterschiedliche Ebenen, auf denen man sich einbringen kann. Und es muss nicht immer Vollzeit ehrenamtliches Engagement sein.
Stichwort Datenschutz, das ist ein Thema, was in der Schule auch immer wieder thematisiert wird, aufgegriffen wird. Im Kontext Digitalisierung, genauso wie das Thema Überwachung, gibt es denn weitere netzpolitische Themen, die übersehen werden und mit denen wir uns eigentlich alle befassen sollten?
Ja, also es ist natürlich eins, sich mit Auswirkungen zu befassen und zu überlegen, wie werde ich überwacht, wie wird der Datenschutz vielleicht nicht eingehalten. Zum anderen finde ich es gut, da so einen Gegenpol dazu zu haben, und zwar, wie kann ich selbst gestalten, wie kann man kollaborieren mit Online-Werkzeugen, was gibt es da für Bewegungen, Stichwort Free Software oder Open Source, wo ja auch gemeinschaftlich an neuen digitalen Werkzeugen gearbeitet wird. Oder ja, hin zu Zukunftsnarrativen. Also wie stelle ich mir die Zukunft vor als Schülerin, als Schüler, als Lehrerin, als Lehrer? Was ist meine Vision einer gerechten Zukunft, in der möglichst viele sich beteiligen können? Ich glaube, man braucht diese Visionen und diese positiven Narrative, um selbst irgendwie tätig zu werden. Also um nicht in einer Schockstarre festzuhängen, in der man denkt, dass ja Technologie irgendwie ohnehin was ist, was nur von anderen bestimmt ist und worauf man selbst keinen Einfluss hat.
Das heißt, man sollte sich quasi der eigenen gestalterischen Möglichkeiten auch bewusst werden? Oder ist das eine Rolle der Schule an dem Punkt?
Genau, ich denke, das ist sehr wohl eine Rolle von Schule, zu verstehen, dass wir Technologie nicht ausgeliefert sind, dass das ein Prozess ist, den man verhandeln kann, dass Technologie von Menschen entworfen wird, also dass es Menschen gemacht und dass Technologie auch nicht zwangsläufig nur von profitorientierten Unternehmen gestaltet wird, sondern dass es auch Sozialunternehmen gibt, die ganz spannende Sachen mit Hilfe von digitalen Werkzeugen und Technologien machen. Also so dieses, man kann selbst Dinge in die Hand nehmen und gestalten. Ich denke, das müsste man vielleicht noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Und ich bin sicher, dass viele das auch schon machen.
Ich glaube, da berühren wir auch ein ganz zentrales Thema für politische Bildung, eben diesen Aspekt der Mündigkeit. Welche grundlegenden Fähigkeiten brauchen denn Bürgerinnen und Bürger Ihrer Meinung nach, um sich online auch mündig zu bewegen? Und was sind wichtige Kompetenzen, die alle in ihrem digitalen Werkzeugkasten haben sollten?
Ich glaube, eine wichtige Kompetenz, und ich meine, das ist ja auch ein großes Schlagwort gewesen in den letzten Jahren, ist natürlich Medienkompetenz. Man sieht das jetzt wieder in Zeit der Pandemie, wo einfach Desinformation, Falschmeldungen so stark Verbreitung finden wie nie zuvor. Also Medienkompetenz einfach zu erkennen, auf welche Quellen kann man sich verlassen, wie kann man Falschinformationen erkennen. Und das ist halt eine grundlegende Kompetenz, die Menschen brauchen, um sich online wirklich gut ja, zurechtzufinden und nicht in Fallen zu tappen. Dann natürlich auch nochmal die Frage, wie kann man sich schützen? Welche Rechte hat man eigentlich als Nutzer, als Nutzerin online, dass Daten nicht ohne Einwilligung weitergegeben werden dürfen, dass man Auskunft über erhobene Daten erhalten kann, dass es eben Opt-out, also man sich quasi gegen etwas aussprechen kann und nicht immer nur den Ja-Okay-Button klicken muss, wenn man gefragt wird, ob jetzt bestimmte Cookies einen tracken dürfen und so weiter. Und das sind so simple Sachen, glaube ich, wie sichere Passwörter, Passwortmanager, also ja, so vieles, was Menschen, die täglich online sind oder sich mit dem sehr intensiv mit Technologie beschäftigen, eigentlich als, okay, das hat doch jeder betrachten, aber ich denke, dass es da doch in einigen Bereichen noch Aufholbedarf gibt und man auch darauf achten muss, dass man nicht ständig mit Fremdwörtern um sich wirft, sondern wirklich auch über die Grundlagen öfters mal spricht, um unterschiedliche Menschen abzuholen. Und bestimmte Grundlagen kann man nicht oft genug wiederholen, meiner Meinung nach.
Und wenn wir nochmal auf den Aspekt der Gestaltung zurückgehen oder zurückschauen, welche Fähigkeiten braucht man dafür online, um wirklich auch partizipieren zu können und mitwirken zu können?
Ich denke, man muss wissen, auf welchen Seiten ist irgendwie Mitwirkung erwünscht. Also da gibt's ja natürlich die Wikipedia, wo man mitschreiben kann. Was muss man da beachten, wenn man mitschreibt? Wie zitiert man Quellen und so weiter? Aber ich denke auch so ein Grundverständnis von wie ist die Technologie programmiert, also da Einblicke zu kriegen in, wie sieht eigentlich die Infrastruktur beispielsweise des Internets aus. Also wenn ich eine Webseite aufsetze, was braucht es dazu? Der Server, die Domain, also was steckt da dahinter? Und ich denke nicht, und ich will nicht sagen, dass jeder programmieren lernen muss oder jede, sondern so ein Grundverständnis von, wie funktionieren bestimmte Tools und wie werden die erstellt, ist eben wichtig, um halt diesen Schritt dann auch irgendwann zu schaffen von, man ist einfach nur passiver Nutzer, passive Nutzerin von Services hin zu, man ja, trifft im Hintergrund bestimmte Einstellungen, Vorkehrungen oder man entwickelt eben selbst Webseiten oder Tools.
Wenn Sie jetzt Lehrenden oder Bildnerinnen und Bildnern drei netzpolitische Themen ans Herz legen würden, welche wären das?
Einen, der ganze Bereich um Zugang zu Wissen. Und da gibt's unterschiedliche Ebenen. Da kann man über Copyright sprechen, über Urheberrecht. Da kann man über offene Daten sprechen. Welche Daten gibt's von staatlichen Einrichtungen, die man nutzen kann, über Informationsfreiheit. Also das ist schon ein sehr breites und wirklich spannendes Feld, wo es darum geht, dass wir ja über diese neuen Technologien einfach großartige Möglichkeiten haben. Nicht nur was Vernetzung angeht, sondern auch was Zugang zu Informationen und zu Wissen angeht. Es werden immer mehr Daten erhoben, auch von städtischen Verwaltungen beispielsweise, und darauf auch Zugriff zu bekommen und zu sehen, wie verhält sich die Luftqualität letztes Jahr, dieses Jahr, an bestimmten Tagen und was sind die Unfallzahlen, Verkehrsunfälle in meinem Umfeld und durch welche Maßnahmen kann das verbessert werden. Also da gibt es eine Vielzahl an Informationen, die einem noch besser zur Verfügung stehen könnten beispielsweise. Insbesondere wichtig und interessant ist, aktuelle Themen anzugehen, also sich Missinformationen anzuschauen, sich anzuschauen, wie verbreiten sich Verschwörungstheorien, wie ist es um Mobbing bestellt im Online-Raum, also wirklich dann auch Themen zu finden. Und ich meine, das sind die Lehrerinnen und Lehrer ja Experten, die sich sehr nah am Alltag der Jugendlichen orientieren oder der Kinder. Ein Thema, was ich vielleicht noch irgendwie in den Ring werfen wollen würde, sind eben, ist zum Beispiel die Free-Software-Bewegung. Also wie ist das Internet entstanden? Welche Ideale und Ideen stehen dahinter? Wie ist es zu dem Tool geworden, das es jetzt gerade ist? Und was gibt es da für Bewegungen, für Communities, die daran arbeiten, dass es offen und für alle nutzbar bleibt?
Sehen Sie denn heute noch den emanzipatorischen Charakter des Internets?
Absolut. Und ich glaube, man muss sich laufend dafür einsetzen, dass das Internet offen bleibt und für alle zugänglich bleibt. Ich glaube, dass man da bei Weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dass einem so Dinge wie Urheberrecht oft irgendwie dem entgegenstehen, Informationen zu teilen, und dass es dann noch einiges an Möglichkeiten gibt, sich noch besser zu verbinden. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe die jetzt nicht ganz präsent, aber es gibt ja viele Leute, die überhaupt noch nicht online sind auf der Welt. Also viele können noch gar nicht das volle Potenzial nutzen, und da jetzt zu sagen, so okay, wir sind irgendwie am Ende angekommen und ab jetzt geht's nur noch bergab, finde ich fatal eigentlich, weil es einen daran hindert, sich einzubringen und zu gestalten und einfach diesen emanzipatorischen Charakter noch weiter herauszuarbeiten und zu überlegen, wie können noch viel mehr Menschen vom Internet und von der Möglichkeit, sich zu vernetzen, profitieren, noch viel diversere Gruppen mitarbeiten an digitalen Werkzeugen. Also weil häufig, wenn man sich anguckt, wo wird gerade Technologie produziert und von wem, dann ist es ja auf bestimmte geografische Regionen fokussiert und da sind lang nicht alle beteiligt. Das heißt, ich glaube, es gibt insofern noch extremes Potenzial, in dem ja ganz viele Menschen da noch nicht beteiligt sind an der Gestaltung und dass da noch vieles an Ideen schlummert, das darauf wartet, da ausgelebt zu werden im Internet.
Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC BY NCSA, die es Ihnen erlaubt, das Material für nicht kommerzielle Zwecke und unter Angabe der Urheberin unter gleichen Bedingungen zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden: Lea Schrenk für bpb.de, Musik Poddington Bear, Flutterbee.